Ich lese den Predigttext aus Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Das alte Jahr liegt hinter uns. Nun also auf ein neues. Liebe Gemeinde, Neuigkeiten gibt es jeden Tag. Nur die Neuigkeit von heute ist morgen schon der Schnee von gestern. Sagt einer, ich habe mir zum neuen Jahr das Rauchen abgewöhnt. Silvester, das war meine letzte Zigarette. Sagt der andere, das Rauchen habe ich mir schon 7-mal abgewöhnt. Liebe Freunde, lasst euch nicht entmutigen. Da ist eine Neuigkeit, die steht. Schon seit 2000 Jahren steht sie. Und sie ist seither von keiner anderen Neuigkeit je getoppt worden. Ich rede von Jesus von Nazareth, dem ersten neuen Menschen. Sein Geheimnis, er ist auch in seiner menschlichen Gestalt der Sohn Gottes. Mit seinem Vater in allem, was er redet, was er will und was er tut, absolut eins. Nicht verkrampft, nicht moralistisch, nicht mit einem Heiligenschein, sondern mit dem Herzen. Der Sohn eins mit dem Vater. Das gilt auch von dem Ausgang seines irdischen Lebens, von seinem Tod am Kreuz. Denn am Kreuz ist er nicht verendet, vielmehr hat er dort die ihm von Gott übertragene Sendung vollendet. So folgt nun auch das große Wunder, dass der, den sie zu Tode gequält haben, lebt. Mehr noch, er ist der, dem der Vater alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat. Mit gottheitlicher Macht regiert er über die ganze Schöpfung und damit auch über uns, über mich und über dich. Paulus, dem wir den Römerbrief zu verdanken haben, hat das Neue grundstürzend am eigenen Leibe erfahren. In einem einzigen Augenblick. Er ist ja erst mit einiger Verspätung ein Apostel Christi geworden. Vorher war er ein fanatischer Verfolger der Christen. Mit der Ermordung des ersten christlichen Blutzeugen Stephanus war er einverstanden. Diese hirnverbrannten Anhänger eines jämmerlich am Kreuz verendeten Messias müssen mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Auf seinem Feldzug gegen sie wurde er dann von dem auferstandenen Herrn mit einem grellen Blitzstrahl zur Strecke gebracht. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er konnte nur stöhnend zurückfragen, Herr, wer bist du? Und bekam zur Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es dauerte dann 3 Tage, in denen er wie ein Toter dalag. Er konnte nichts essen und nichts trinken. Er konnte auch mit seinen geblendeten Augen nichts sehen. Das also ist das Neue. Der, den sie am Kreuz haben jämmerlich sterben lassen, der lebt. Und das hat Folgen. Der fanatische Pharisäer Saulus ist nun tot. Christus hat ihn tödlich getroffen. Der vom lebendigen Christus ergriffene Mensch Saulus, der lebt. Und das ist ein neues Leben, aber nicht mehr sein eigenes. Von nun an ist er ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Das Neue, das ihm widerfahren ist, blieb neu. In jahrzehntelangem Dienst hat er unzählig viele Menschen für Jesus Christus gewonnen. Und aus ihnen wurden neue Menschen. Die Gemeinde Jesu, eine alte Geschichte, nein, eine neue Schöpfung. Den Korinthern schreibt er, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es war ja ein riesengroßes Arbeitsfeld. Von Jerusalem bis Illyrien, das er in 3 Missionsreisen in der kurzen Zeit von 12 oder 13 Jahren mit der Pflanzung des Evangeliums in die Herzen der Völker bearbeitet hat. Zur Information, Illyrien war der Name einer Landschaft im Nordwesten der Balkanhalbinsel. Es hat also nach dem Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus nur etwa 25 Jahre gedauert. Da stand dieser namhafte Apostel schon dicht vor den Grenzen unserer mitteleuropäischen Länder. Und wo der Knecht Jesu Christi auftritt, da ist der Herr Jesus Christus selber am Werk. Wie Jesus dem Paulus zum Schicksal geworden ist, so wird er nun auch denen zum Schicksal, die durch den Apostel mit ihm bekannt gemacht werden. Wie es im Leben des Paulus eine Bruchstelle gab, so nun auch im Leben der vielen, die mit der Botschaft Jesu heimgesucht werden. Jesus unser Schicksal. Soll das eine frohe Botschaft sein? Ja, freilich, genau das ist die frohe Botschaft. Wir finden in ihm den Herrn. Er stellt uns unter seine Herrschaft, aber er missbraucht seine Herrschaft nicht. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Er selber ist der Weg, nicht ein Irrweg mit fraglichem Ausgang. Sind wir mit ihm unterwegs, dann kommen wir auch sicher ans Ziel. Er belügt uns nicht. Belogen haben wir uns lange selber. Er ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die uns frei macht, sodass auch wir ehrlich werden können, ehrlich gegen uns selbst und gegen unsere Mitmenschen. Und auch ehrlich vor Gott. Er ist das Leben, ein Leben, das den Tod nicht vor, sondern hinter sich hat, das ewig ist. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Und was sind wir nun ihm dafür schuldig? Die Antwort, gar nicht sind wir ihm schuldig, da er doch unsere Schuld vergeben hat, die ist ein bisschen vorlaut. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also, nicht gar nichts sind wir ihm schuldig. Auch nicht etwas von uns sind wir ihm schuldig. Etwa im Sinne der mosaischen Opfergesetze. Der Bauer von den ersten Früchten seiner Ernte und von den Schafen und Rindern seiner Herden. Der Winzer von dem edlen Tropfen seiner Weinlese, der Geschäftsmann und der Handwerker und der Lohnarbeiter, die üblichen 10% seiner Einkünfte, die Eltern als Ersatz für die männliche Erstgeburt in der jungen Familie stellvertretend ein Tieropfer. Das mosaische Gesetz nennt ja eine Vielzahl von Anlässen und von Arten unterschiedlicher Opferhandlungen. Gott aber will nicht ein Opfer von uns, Gott will uns. Unsere Leiber, wir selber, leibhaftig, ein Opfer für Gott. Wir sind geschockt. Aber das Erste, was uns in diesem Satz mitgeteilt wird, ist der Hinweis auf Gottes Barmherzigkeit. Luthers Übersetzung, wie wir sie hier lesen, hat an dieser Stelle den paulinischen Wortlaut jedenfalls nicht vollständig erfasst. Nicht darin erschöpft sich Gottes Barmherzigkeit, dass er uns ermahnen lässt, uns ihm auszuliefern. Das könnte auch eine Drohung sein. Wehe, wenn du nicht bereit bist, dich auszuliefern. Tatsächlich beschenkt uns aber Gottes Barmherzigkeit mit dem, was wir zu tun haben. Dass aus dem Leibe der Sünde ein heiliges Opfer wird, das ist so, weil sich Gott unser erbarmt. Der von der Sünde beherrschte Leib, dieses Thema ist uns ja aus eigener Erfahrung gut bekannt. Ich bin unter die Sünde verkauft. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe der Sünde und des Todes? Das sind Worte des Apostels Paulus aus Römer 7. Auch er weiß es aus eigener Erfahrung. Machen wir uns also keine Illusionen, als würden wir es schließlich doch mit der Aufbietung all unserer moralischen Kräfte schaffen. Dass dennoch aus dem Leibe der Sünde ein heiliges Opfer wird, das ist so, weil sich Jesus mit rettender Kraft unser erbarmt. Auch dazu ein paar Sätze aus dem Römerbrief. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. So herrsche nun die Sünde nicht mehr in eurem sterblichen Leibe, um seinen Begierden zu gehorchen, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selber Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Problem lässt sich also nicht durch moralische Aufrüstung lösen. Die Frage ist allein, wem gehöre ich? Von Natur bin ich unter die Sünde verkauft, und das heißt, ich muss sündigen, ob ich will oder nicht. Nun aber hat der Herr Jesus Christus seine Hand auf mich gelegt. Ich gehöre ihm. Das verpflichtet mich nicht nur, von nun an für ihn zu leben und ihm zu dienen. Das ermächtigt mich auch, die fremden, finsteren, zerstörerischen Ansprüche, die mein sündiger Leib gegen mich erhebt, erfolgreich abzuwehren. Sollte es dennoch zu Verwirrungen kommen, und welcher Mensch ist frei von Verwirrungen, so braucht es nur 10 Sekunden, sich darauf zu besinnen, wohin ich gehöre. Unter die Herrschaft der Sünde oder unter die Herrschaft der Gnade? Die Herrschaft der Gnade nun nimmt mit uns ein volles Programm auf. Wir hörten es ja eben von Paulus. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Nach alttestamentlichem Ritus wurden die Opfertiere auf dem Altar getötet. Wir aber sollen unsere Leiber als Opfer hingeben, das lebendig ist. Denn Gottes Barmherzigkeit hat uns dazu berufen, dass wir leben. Nach biblischem Verständnis ist Leben immer ein Leben im Leib. Die Leibfeindlichkeit, gerade auch die religiös verbrämte Leibfeindlichkeit, das ist nicht ein Gedanke von Gott. Menschen fangen an, ihren Leib zu hassen, weil sie meinen, er störe sie in ihrem Bemühen, vor Gott fromm zu sein. Deshalb entziehen sie dem Leib das nötige Maß an Nahrung und an Schlaf. Gott hat uns doch aber als leibhaftige Menschen erschaffen. Den Leib brauchen wir, um nach Gottes Willen tätig zu werden. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Weltmensch, auch wenn er höflich und freundlich ist, fragt nicht nach Gottes Willen, sondern sucht seinen eigenen Willen durchzusetzen. Er ist auf seinen Vorteil, auf seinen Erfolg, auf seine Karriere bedacht. Dabei geht er auch mit Hinterlist und Verschlagenheit zur Sache und hat für die, die neben ihm hilflos dastehen und nicht weiter wissen, nur ein bedauerndes Achselzucken. So ist die Welt. Unter der Herrschaft Jesu gelten andere Spielregeln. Was bei Christen im Unterschied zu den Weltmenschen anders werden muss, nein, es ist nicht ein neues Denkvermögen. Auf die Leute mit der hohen Denkerstirn ist Jesus beim Aufbau seines Reiches nicht angewiesen. Aber der Mensch unter der Herrschaft der Gnade braucht und bekommt neue Gedanken. Gedanken, die ihn auf die Spur des Guten, des Gottwohlgefälligen und des Vollkommenen führen. Neue Gedanken, aus denen neue Taten hervorgehen. In unserem 12. Römerbriefkapitel folgen dazu dann auch noch ganz praktische Hinweise. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die neuen Gedanken, die wir von Jesus Christus bekommen, das ist es, worauf es ankommt. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es ist also vernünftig. Man kann auch mit Paulus in seiner Sprache sagen, es ist logisch, in einer kaputten alten Welt auf die neuen Verhaltensweisen des kommenden Reiches Gottes umzuschalten. Wer mitmacht, wird mit großer Zuversicht seinen Weg gehen. Und für verzagte Mitmenschen wird er zum Mutmacher werden. Amen.